Liebe Gemeinde, wir feiern diesen Gottesdienst im Namen unseres Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der seinen Bund und seine Treue ewig hält und das Werk seiner Hände niemals aufgibt. Ich möchte euch den Psalm, der dieser Predigt zugrunde liegt, vorlesen. Ich lese sie nach der Übersetzung von Martin Luther. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, vor der Pest, die im Finsteren schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Wenn auch 10.000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es dich doch nicht treffen. Ja, du wirst mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Frevlern vergolten wird. Der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf seinen Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Hier im Gottesdienst dient uns Gott und nicht wir ihm. Er will uns mit allem Notwendigen versorgen, was wir brauchen in unserem Leben. Und hier dieser Psalm 91 bündelt alle Zusagen unseres Gottes an seine geliebten Menschen in einer solchen Fülle und Komplexität, dass es einem fast den Atem nimmt. Es ist ein unermesslicher Liebes- und Schutzbrief an uns, wenn wir versuchen, uns die gesamte Tragweite vor Augen zu führen, stoßen wir schnell an unsere Verstandesgrenzen. Alle menschlichen Vorstellungen, ja nicht einmal alle Computersysteme der Welt zusammen, sind in der Lage, diesen Reichtum an Liebe und Barmherzigkeit unseres himmlischen Vaters zu erfassen. Alles Bitten, Wissen und Verstehen von unserer Seite her reicht nicht aus, um die Tiefe seiner Liebe zu ergründen. Es ist eben so, als wollten wir versuchen, die Ozeane dieser Welt mit einem Kaffeelöffel trocken zu pumpen, um die Meere leer zu schöpfen. Auch eine Predigt reicht nicht aus, alle Aussagen dieses Psalms anzusprechen. Und deshalb möchte ich mich auf wenige Verse konzentrieren. Als erstes und zum Vers 1 und 2. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, auf den ich hoffe. Ja, wo ist unser ewiges Zuhause? Diese zwei Verse sagen dazu zwei grundsätzliche Dinge aus, die uns meines Erachtens hier die Richtung weisen. Der Beter weiß sich unter diesem Schutzschirm, der vollkommen und immer aufgespannt ist. Diesen Schutzschirm kann keine Macht der Welt zerstören, weil er nicht von Menschen errichtet wurde, sondern von dem Schöpfer dieser Welt und des gesamten Universums. Die Wirkung dieses Schirmes ist so stark, dass der Beter ruhig und gelassen sitzen bleiben kann, gleichgültig, was um ihn herum vor sich geht. Aber dieser Schutz kann nur wirksam sein, wenn wir unter dem Schirm dauernd bleiben. Verlassen wir Gottes Schirm, dann sind wir vielen Bedrohungen ausgesetzt. Dieses Leben gleicht dann oft einer Welt, die keinen UV-Filter und keine Schutzatmosphäre mehr hat. In dem kosmischen Bombardement durchdrohen Verletzungen und Verbrennungen schwerster Art. Der Apostel Paulus beschreibt dies in Offenbarung 16, 8 und 9 sehr drastisch, wo dieser Schutzschild Gottes von der Welt abgezogen wird. Wer sich aber zu unserem himmlischen Vater hält, bleibt vor allem bewahrt. Der Beter setzt daher ganz auf Gott. Er vertraut ihm voll und ganz, wenn er sagt, meine Zuversicht und meine Burg. Burgen boten Menschen in früheren Zeiten Schutz vor Gefahren. Sie waren vielfach uneinnehmbar und bargen die Habe von vielen Menschen. Und in unserer deutschen Sprache beinhaltet das Wort Burg nicht umsonst das Werk Bergen. So konnte Martin Luther vor dem Reichstag zu Worms trotz aller inneren Bedrängnis und Anfechtung das Lied dichten, ein feste Burg ist unser Gott. Doch die hier angesprochene Burg bedeutet noch viel mehr, als wie es bei den Menschen des Mittelalters war, die ihre heimatliche Zuflucht war. Menschliche Burgen sind heute vielfach zerfallen und teilweise sogar vergessen. Die Burg, der Bergungsort unseres Gottes, besteht aber für alle Zeiten. Sie ist unermesslich groß und bietet allen, die an sein Wort glauben, ewige Zuflucht und Heimat. Ja, er schafft uns einen neuen Himmel und eine neue Erde, siehe Offenbarung 21, Vers 1, in der die Leiden und Bedrohungen dieser Welt endgültig überwunden sind. Doch schon jetzt ist Gott unsere Zuflucht. Auch der Psalmist vertraut darauf. Er spricht mit Gott und lädt uns mit zu dieser lebendigen Gottesbeziehung ein. Eine lebendige Beziehung zu einer anderen Person braucht ja den Dialog, kein Monolog oder Selbstgespräche. Aber Gott, er will uns zuhören. Und so können wir wie zu einem liebenden Vater vor Gott treten und ihm alles anvertrauen. Wir können darauf bauen, dass er uns hört und uns antwortet. Vielleicht etwas anders, als wie wir es erwarten oder erwartet haben oder zeitlich nicht sofort. Aber Gott weiß um unsere Nöte und Probleme. Er weiß um unsere Schwächen und unsere Unvollkommenheiten, weil er in Jesus Christus alle Leiden dieser Welt selbst ertragen hat. Deshalb dürfen wir wissen, dass, wenn unsere Kräfte versagen, er uns mit seinen liebenden Vaterhänden schützt und trägt. Er hört uns zu, wenn wir uns im Vertrauen ehrlich an ihn wenden. Er ist unser bester und letzten Endes unser einziger Zufluchtsort. Und dass wir nicht alleine sind, das kommt hier in den Versen 11 und 12 deutlich vor, zum Ausdruck: Engel wachen über uns. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen und dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Die Engel der Bibel sind keine niedlichen kleinen Kinder, wie sie so oft in der Kunst dargestellt werden, sondern mächtige Wesen, die im direkten Dienst unseres Gottes stehen. Gott sagt uns hier ganz deutlich, dass sie nicht nur seine Befehle durchführen, sondern ebenso zu unserem Schutz bereitstehen. Und durch die Jahrtausende haben Menschen diesen Schutz erfahren dürfen. Das Alte und das Neue Testament berichten an vielen Stellen über die Hilfen, die Engel Menschen zuteil werden ließen. Zum Beispiel Lot und seiner Familie, dem Propheten Elias, den Aposteln Petrus und Paulus und noch vielen anderen mehr. Und diese Hilfe schickt Gott bis heute, vielfach auch unsichtbar oder in Gestalt normaler Menschen zu uns. Dies möchte ich an zwei Beispielen aus dem Zweiten Weltkrieg aufzeigen. Das erste Beispiel mag vielleicht vielen bekannt sein. Oberleutnant James C. Whittaker beschreibt das in seinem Buch »Es war, als wären die Engel«, wie er mit 8 Kameraden mitten in der Wasserwüste des Pazifiks notwassern musste. Eine fatale und scheinbar aussichtslose Situation. Verteilt auf 3 kleine Schlauchboote und nur mit 4 Orangen an Essbaren an Bord. Das Boot mit den Esservorräten kenterte schon nach 3 Tagen im Sturm, überlebten 7 von ihnen und wurden zwischen 21 und 24 Tagen gerettet. Er schreibt aber auch, dass sein Maschinist seine Militärbibel retten konnte. Und diese geistliche Nahrung, vor allem 91, ihnen die nötige Widerstandskraft zum Überleben gab. Sie beteten abwechselnd morgens und abends immer wieder um seinen Schutz. Sie lernten in ihrer Not nur auf Gott zu vertrauen. Diese Erlebnisse ließen die 7 Überlebenden bis an ihr irdisches Lebensende nicht mehr in Ruhe und verkündeten Gottes Wunder, zuerst im Kameradenkreis und den militärischen Unterstützungseinrichtungen und nach Kriegsende weltweit, einschließlich des ehemaligen Feindeslandes Japan. Übrigens, bis auf den Gefreiten John Bartek, waren alle anderen vorher keine bewussten Christen, sondern hatten gelacht und gespottet, wenn John Bartek in seiner freien Zeit in der Bibel las und betete. Whittaker schreibt, wir alle danken Gott für dieses kleine, braun eingebundene Buch. Es führte uns zum Gebet, und das Gebet brachte uns Rettung. Ein anderes Beispiel, das ich hier aufzeige, betrifft Generalmajor Hans Graf von Canitz. Er war in der Zeit des Nationalsozialismus gemeinsam mit anderen Offizieren und Heeresfahrern Leiter der christlichen Offiziervereinigung Corneliusbruderschaft, dem Vorgänger unserer heutigen Cornelius-Vereinigung COV. Kriegsbedingt und durch die Schikanen von Gestapo, SS und den sogenannten deutschen Christen konnten immer weniger Rüstzeiten für Soldaten und Militärfahrer durchgeführt werden. Deshalb erschienen ab März 1940 Rundbriefe, die über die Feldpost verteilt wurden. Die Sternbriefe. Der Name Sternbrief kam daher, weil die Beiträge sternförmlich mit brieflichen Beiträgen von Kriegsteilnehmern aus den unterschiedlichen Frontabschnitten gestaltet und ebenso wieder zurückgesendet wurde. Als Kommandeur der Heeresgasschutzschule in Celle hatte Graf Canitz die personellen und materiellen Möglichkeiten zur Erstellung und zum Versand der Schriften, die von Wachsmatrizen damals mühselig in Handarbeit abgezogen werden mussten. Mit den Sternbriefen erfuhren mehr als 400 Empfänger bis zum 16.09.44 Trost und Zuspruch aus Gottes Wort. Natürlich, löste dies Verärgerung und die Strafverfolgung durch das NS-Regime aus. Er wurde am 19. Dezember 1944 durch die Gestapo wegen Wehrkraftversetzung verhaftet und bis Februar 1945 im Reichssicherheitshauptamt in Berlin in Einzelhaft gehalten. Zwischenzeitlich war Graf Kanitz mit Wirkung zum 15. Dezember 1944 unehrenhaft aus der Wehrmacht entlassen worden. In vielen anderen Fällen bedeutete dies die Todesstrafe. Doch durch Gottes Bewahrung wurde er unter Hausarrest gestellt und baute nach dem Kriegsende mit der Unterstützung durch britische und amerikanische Christen so die Grundlage für den seelsorgerlichen Neuanfang an deutschen Soldaten und später in der Bundeswehr auf. Beide Beispiele zeigen, wie Gott uns durch Bedrängnis und Anfechtung trägt und schützt. Jedoch möchte ich und muss ich vor dem falschen Eindruck warnen, dass wir in der Nachfolge Jesu Christi von allen Nöten, Krankheiten und Sorgen, Schwierigkeiten und Bedrängnis verschont bleiben. Als Christen werden wir mit Bedrohungen in vielfältiger Art konfrontiert. Und manchmal sieht es doch so aus, als wäre Gott unendlich weit oder gar nicht da. Doch er ist uns nahe, weil er am Kreuz auf Golgatha alle Nöte und Gottes Ferne an sich selbst erfahren hat. Er trägt uns. Lasst uns auch in schweren äußerlichen und oder seelischen Umständen auf ihn schauen und ihm vertrauen. Er schützt uns. Lassen wir uns nicht in schweren Situationen von unserem und Gottes Widersacher irre machen. Auch wenn wir das alles nicht verstehen, wenn in uns die Frage aufsteigt, wo bist du, Herr? Warum geschieht das? Job und noch mehr unser Herr Jesus haben diese Nöte erfahren. Gerade er, der in der tiefsten Verlassenheit am Kreuz ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Steht uns in diesen Nöten zur Seite und trägt uns. Die letzten drei Verse des Psalms betonen nochmal Gottes Zusagen ganz zusammengefasst. Und sie sollen uns auch zum Abendmahl überleiten. Ich lese sie noch einmal, aber diesmal zum besseren Verständnis in der Übersetzung Hoffnung für alle. Gott sagt, er liebt mich von ganzem Herzen, darum will ich ihn retten. Ich werde ihn schützen, weil er mich kennt und ehrt. Wenn er zu mir ruft, antworte ich ihm. Wenn er keinen Ausweg mehr sieht, bin ich bei ihm. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Bei mir findet er die Hilfe, die er braucht. Ich gebe ihm erfülltes und ewiges Leben. Welch ein Zuspruch! Diese Zusage hat unser himmlischer Vater in Jesus Christus förmlich manifestiert. Er steht zu dem, was er uns verspricht. Wenn auch seine Antworten auf unsere Bitte oft nicht mit unseren Vorstellungen übereinstimmen. Er erhört uns und handelt so, wie es für einen jeden von uns am besten ist. Unser Vater im Himmel sieht weiter als wir. Damit möchte ich auch jetzt zum Abendmahl überleiten. Als Jesus Christus mit den Jüngern das Passamahl feierte, gab er uns die unverbrüchliche Besiegelung dieser Zusagen in den Gnadengaben des Abendmahls. In Brot und Wein haben wir die sichtbaren Zeichen seiner Liebe und seines Erbarmens. Zugleich ist er in diesen Gaben unter uns anwesend. Er ist der Einladende, wir seine Gäste. Diese Einladung gilt jedem, unabhängig von seiner Herkunft, seiner Konfession, seines Geschlechts. Wir brauchen nichts mitzubringen, können ihm aber alles, was uns belastet, unsere Sünden und unsere anderen Nöte ihm abgeben. Er hat alles am Kreuz auf sich genommen, um uns mit dem Vater zu vereinigen. Der Herr Jesus ruft uns zu: Kommt alle her, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr mit Trauer und Schuld lebt, die ihr nach wahrem Leben dürstet. Ich will euch alles schenken. Amen.